Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Es war der größte Medienskandal der alten Bundesrepublik und bis heute ist ja im Grunde noch unglaublich. Was ist da geschehen? Wie konnten die Leute diese plumpen Fälschungen der Hitler-Tagebücher nur für bare Münze nehmen? Im Film Stonk ist das Ganze schon einmal zu einer Komödie geworden und zwar einer weltweit erfolgreichen Komödie. Jetzt haben wir das Ganze als Fernsehserie. Darüber werde ich reden mit einem der Hauptdarsteller, mit Lars Eidinger, der diesen glücklosen Sternreporter spielt und mit Tommy Wosch. Unser Kollege ist nämlich der Showrunner dieser Serie Faking Hitler. Außerdem kommt bei uns zu Wort ein anderer, ebenfalls sehr erfolgreicher Schauspieler, nämlich Bernhard Schütz, der im Fernsehen ermittelt, der auf der Bühne stand und der jetzt zu erleben ist in einer schwarzen deutschen Komödie. Das schwarze Quadrat werden wir auch drüber sprechen und über vieles andere. Wir bummeln zum Beispiel gemeinsam mit dem Regisseur Enrique Sanchez Lange durch die Uffizien, eines der schönsten Kunstmuseen der Welt. So allerdings haben sie es noch nie gesehen, selbst wenn sie schon dort gewesen sind. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio und ein bisschen Streaming auch und los. Radio 1 war vormittags das Filmmagazin. Vor einigen Jahren verzückte der französische Regisseur Eric Besnard vor allem das deutsche Publikum mit seinem Film Birnenkuchen mit Lavendel, war übrigens auch ein schöner Mittwoch von Radio 1. Nun hat er wieder einen Film übers Essen gedreht. Es geht um die ersten Restaurants, die ausgerechnet zur Zeit der französischen Revolution in Mode kamen. Den Film sollte man also nicht mit leeren Magen sehen, denn man sieht viele köstliche Speisen und so heißt der Film original ja auch Delicieux, also köstlich und bei uns in den Kinos als à la carte. Freiheit geht durch den Magen. Ich grüße erstmal Jörg Taschmann. Hallo, hallo.
Ja, grüß dich, Knut.
Du hast den Regisseur getroffen und ja selbst auch lange Zeit in Frankreich gelebt. Also wusstest du das übrigens? Ich wusste das absolut nicht, dass die französische Revolution im gewissen Sinne der Auslöser war für die Kultur der französischen Restaurants.
Nein, das wusste ich auch überhaupt nicht. Ich ging auch davon aus, Restaurants hat es gefühlt irgendwie schon immer gegeben. Aber vor der Revolution hatten wir eine Situation, wo der Adel eben geprasst hat. Der hatte ja politisch gar nichts zu sagen unter all den Sonnenkönigen, vergnügte sich dann mit ausladenden Festen, wo man eigentlich nur angeben wollte, was man alles auftischen kann. Und dafür hatte dann jeder eben auch so seinen Chefkoch. Und das Volk aß zu Hause und was es vielleicht bestenfalls so für Reisende gab, so auf Poststationen, wo man die Pferde wechselte, da bekamst du so eine Art Imbiss, aber sowas wie Bedienung am Tisch oder Deckchen oder Speisekarte, all das, was wir jetzt heute als klassisches Restaurant kennen, kam eben wirklich erst sehr, sehr viel später.
Und wie erzählt der Regisseur nun diese Geschichte, die er hier auf dem Land spielt, also nicht so ganz historisch akkurat ist?
Genau, die ersten Restaurants, das gibt Eric Besnard auch zu, die gab es in Paris, aber das zog sich über mehrere Jahre hin. Das war eine Evolution und das lässt sich auch nicht gut zeigen und du kannst heute in Paris sowas auch nicht mehr drehen. Mhm. Und dann hat er sich einfach gedacht, wie war das wohl auf dem Land? Und da gab es eben auch diese Situation, dass dann viele Adlige irgendwann ihre Köche entlassen haben und das ist die Geschichte, die Besnard erzählt. Da ist ein Koch, Montserrand, der wird entlassen, der hat immer nur nachgekocht, sehr, sehr gut, es hat allen immer sehr geschmeckt, aber alle haben immer gesagt, entwickel ja keine Eigeninitiative. Und nun macht er mal eine Vorspeise, die nennt er Delicieux, also die Köstlichkeit. Aber die ist aus einer Kartoffel, also ein ganz banales, ordinäres Nahrungsmittel. Und darüber markieren sich die Gäste des Herzogs. Und der, obwohl ihm das eigentlich geschmeckt hat, aus Opportunismus kippt er um und entlässt seinen Koch. Und der ist nun total frustriert, wird wieder Bäcker und lernt eine Frau kennen, Louise, die sehr geheimnisvoll ist und die ihn dazu animiert, es doch mal mit Kochen für alle zu versuchen.
Lass uns von den Schauspielern reden. Zu einem, also Louise, hast du gerade erwähnt, gespielt von Isabelle Carré. Die kennen wir aus den Filmen wie Die anonymen Romantiker oder Rückkehr ans Meer von François Ozon. Als Koch sieht man Grégory Gadebois in der Hauptrolle. Der ist ja sonst eher bekannt so für exquisite Nebenrollen. Zum Beispiel in Polanskis Intrige haben wir ihn gesehen. Wie glaubhaft sind die beiden in diesem Kostümfilm?
Also Grégory Gadebois ist sehr überzeugend. Der ist ja ein bisschen so massig, hat auch tolle, massige Hände. Und in einer sehr schönen Anfangssequenz sieht man seine Hände, wie er Brot zubereitet. Und hat mich als erstes schon mal interessiert, ob der Regisseur die beiden Darsteller auf einen Kochkurs geschickt hat.
Il se trouve que j'ai deux acteurs.
Ich hatte es wirklich mit 2 Schauspielern zu tun, die beide überhaupt nicht kochen. Weder die eine noch der andere. Und beide kochten wirklich nie. Also schickte ich sie zum Chefkoch des Quai d'Orsay, also im französischen Außenministerium, für einen Kochkurs. Und Isabelle wird niemals kochen. Das ist einfach nicht ihr Ding. Aber Grégory ist ein guter Esser. Er liebt das Essen. Er fand Gefallen am Kochen. Aber als Schauspieler ist er wie Anthony Hopkins. Er beobachtet die Leute bei der Arbeit, er merkt sich ihre Gesten und eignet sie sich an. Er klaut, wie alle guten Schauspieler.
grand acteur. Un grand acteur, c'est quelqu'un qui voit l'autre travailler et qui vole.
Jetzt haben wir in diesem Film ja also eine Frau in einer wichtigen Hauptrolle, was vielleicht historisch nicht so ganz stimmen kann. Wie ging es dir so beim Ansehen? Ist das auch jetzt vielleicht politisch einfach total korrekt, so eine Frau in den Mittelpunkt zu stellen?
Ich gebe zu, dass ich da am Anfang so ein bisschen zweifelt habe an dieser Figur, so einen Zwiespalt hatte, weil mich stört das manchmal heutzutage in historischen Filmen, wenn man die nachträglich so ein bisschen aufhübscht und dann plötzlich Figuren erfindet, die damals aufgrund ihres Standes, ihres Geschlechts oder auch wegen ihrer Hautfarbe wirklich diskriminiert worden sind oder benachteiligt worden sind. Aber Eric Besnard schafft es eigentlich, dass diese Louise so viele Attribute hat und er gibt ihr so eine interessante Hintergrundgeschichte, die sich auch noch permanent verändert, dass das dann irgendwie wieder glaubhaft wird und er sagt selbst zu dieser Figur.
Je pense que la règle, c'est la réalité historique.
Es gibt eine Regel, das ist die historische Wahrheit. Wenn man beginnt zu lügen, dann wird es falsch. Ich arbeite gerne mit unbekannten Figuren, die nicht historisch sind, die ich mir vollständig ausdenke. Aber sie müssen aus ihrer Zeit kommen. Und da gibt es auch Grenzen. Eine Frau damals, die konnte kein Restaurant eröffnen. Im 18. Jahrhundert würde niemand in ein Restaurant gehen, das von einer Frau geführt wird. Damals kochten Frauen einfach nicht. Diese Figur, die Isabelle spielt, hat andere Vorzüge. Sie wird ja auch nur als Küchenhilfe ausgebildet. Dafür versteht sie etwas von der Welt. Wie man mit Menschen umgeht, wie man Gäste empfängt. Darin liegen ihre Stärken.
Jörg, letztes Wort zu à la carte. Es ist ja doch eher so ein typischer französischer Wohlfühlfilm geworden. Vielleicht etwas zu glatt, etwas zu nett?
Mitunter ja. Also einerseits sieht man das wirklich gerne. Es gibt tolles Essen zu sehen. Man bekommt Hunger, Appetit, interessante Szenen, auch Aspekte, an die man nie gedacht hat. Wie zum Beispiel, dass es erst seit kurzem dann, seit etwa gefühlt 200 ein paar Jährchen Restaurants gibt. Trotzdem fehlt mir so ein bisschen der Schmutz, etwas mehr Kantiges, ein bisschen mehr Mut zu Widersprüchen innerhalb der Figuren. Es ist zwar nicht so glatt, aber in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen, da wird zum Beispiel auch viel Problematisches angesprochen. Da hat der Film so einen gewissen Mut, aber am Ende ist es mir dann doch zu rund. Und da hätte man auch mehr Gegensätze zwischen dem einfachen Volk, das ja wirklich gehungert hat, auch ein bisschen mit einbringen können. So ist es ein Wohlfühlfilm, gediegene Kost, die ein bisschen mehr Hausmannskost ganz gut vertragen hätte.
À la carte, Freiheit geht durch den Magen. Für uns vorgekostet von Jörg Taschmann. Vielen Dank dir.
Sehr gern.
Radio 1 war vormittags das Filmmagazin. Vor einigen Wochen, als wir hier ausschließlich Serien und ähnliche Dinge besprochen haben, kann ja auch wieder passieren, wollen wir den Teufel nicht an die Wand machen. Also da haben wir gesprochen über eine Disney-Serie im Rahmen dieses großen Komplexes Genius. Und das Genius war in dem Fall Aretha Franklin. Jetzt kommt der Kinofilm Respect in die Kinos und da wird man dann auf der großen Leinwand nochmal eine andere Darstellerin von Aretha Franklin sehen, eine andere Geschichte. Respect, natürlich auch diesen Song hören. Gespielt wird sie diesmal von Jennifer Hudson in der Serie war es ja Cynthia Erivo und ich habe damals gesprochen über Aretha Franklin und spreche auch jetzt über die Queen of Soul mit Anna Wollner. Grüß dich, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Jetzt also der Kinofilm, du hast ja damals schon gesagt, in der Serie hört man Respect nicht, weil die haben sich jetzt die Rechte gesichert, die Kinomacher für ihren Film, die brauchten also diesen Song und auch natürlich diesen Titel, deshalb hörte man in der Serie Respect nie, was ja auch ein bisschen komisch war, denn es ist ja ihr berühmtestes Lied. Jetzt hört man nicht nur dieses Lied ganz ausführlich, man besichtigt noch einmal die Stationen ihres Lebens, also man kann schon sagen, ich habe den Eindruck gehabt, das ist schon das klassische Biopic, also von Anfang bis zum Ende die Geschichte der Queen of Soul.
Es ist total klassisch und es ist auch tatsächlich, hatte ich ein bisschen das Gefühl, wenn man die Serie gesehen hat, ein lauer Abwasch. Was die Serie ja famos gemacht hat, dieses Spiel mit den Zeiten, dass sie immer wieder in die Kindheit oder die Jugend von Aretha Franklin zurückgegangen ist. Und hier fangen wir vorne an und wir hören hinten auf, gefühlt. Und was total absurd ist, also dieses Leben von Aretha Franklin ist ja eigentlich auch total spannend. Auch jenseits ihrer Musik, wie sie immer wieder an die falschen Männer geraten ist. Wie sie sich jahrzehntelang an ihrem Vater abgearbeitet hat, der hier von Forest Whitaker gespielt wird. Ein Prediger und Pastor, mit dem sie lange über die Lande gereist ist, dass sie mit 12 und 14 schon sehr früh Mutter geworden ist. Die Kinder entstanden in Vergewaltigungen. Und das erzählt der Film jetzt auch alles, aber sehr, sehr glatt, sehr, sehr weich gespült. Und er hat, und das fand ich dann schon sehr, sehr lustig, die gleiche Kameraeinstellung, den gleichen Moment, in dem Moment, wo aus Aretha Franklin als Jugendlicher eine Frau wird. Sie steht nämlich predigend oder singend auf der Kanzel ihres Vaters. Die Kamera dreht sich einmal um und schwupps ist sie erwachsen.
Ich kann dir leider nur recht geben, habe mich wahnsinnig gefreut auf diesen Film. Bin auch ein großer Fan von Jennifer Hudson, die ja wahrscheinlich die bessere Sängerin ist als Cynthia Erivo, weil sie ja wirklich Sängerin von Haus aus ist. Sie hat Am offenen Sarg von Aretha Franklin gesungen und trotzdem dachte ich die ganze Zeit über, ich sehe Jennifer Hudson. Also ich konnte nicht einen Augenblick daran glauben, dass sie jetzt die Queen of Soul sein soll.
Ich hatte tatsächlich bei den ganzen Musik- und Gesangseinlagen, und davon gibt es ja auch sehr, sehr viele, immer das Gefühl, dass diese Musik mich wahnsinnig kalt lässt. Also ich habe diese 2,5 Stunden, ich will nicht sagen gelitten, aber es ist bei mir der Funke nie übergesprungen. Jennifer Hudson kann singen, aber ich fand so ein bisschen, wenn man sieht, im direkten Vergleich mit Cynthia Erivo hatte, die hat ein Leben in die Musik gebracht und Jennifer Hudson versucht tatsächlich Aretha Franklin einfach nur zu kopieren und das schafft sie einfach nicht. Und das merkt man dann auch gerade nochmal im Abspann, wo dann ja nochmal, der Film erzählt ja nicht bis Franklins Tod, sondern hört auf dem Höhepunkt mehr oder weniger auf, als sie das Album in der Kirche aufnimmt, wo es ja auch diesen wunderbaren Dokumentarfilm drüber gibt. Und wenn wir eben die realen, authentischen Aufnahmen von Aretha Franklin nochmal sehen, dann merkt man rückblickend auf das, was man jetzt gerade 2,5 Stunden gesehen hat, eigentlich, wie leblos das alles war.
Auch da muss ich dir leider wieder völlig recht geben. Amazing Grace meinst du, ne? Also dieses tolle Doppelalbum und diesen Film. Und das Problem sind für mich teilweise auch wirklich die Besetzungen. Du hast es ja schon angedeutet. Forest Whitaker als ihr Vater ist einfach ein netter, sympathischer Teddy. Und man glaubt ihm nie die Abgründe. Man glaubt ihm auch nie dieses sehr zwiespältige Verhältnis, das ja auch ein Ausbeutungsverhältnis war. Also all diese Dinge, finde ich, werden dir weggebügelt. Ich habe niemals geglaubt, dass ich das mal sagen werde, Anna, aber ich fand die Serie definitiv besser als den Kinofilm.
Ja, tatsächlich, bei der Serie hat ja die Familie sich sehr, sehr schnell von distanziert und da auch eben genau deswegen Respekt auch nicht freigegeben. Und beim Film jetzt hat die Familie alles abgesegnet. Und das, finde ich, merkt man wirklich in jeder Sekunde, weil es sehr, sehr weich gespült ist, absolut unkritisch und einfach dieser Weg zur Queen of Soul für mich nicht wirklich nachvollziehbar war, sondern so ein Abhaken von, wenn man die Serie gesehen hat, bekannten Stationen und am Ende ein bisschen netter Musik.
Regie führte Liesl Tommy, das Drehbuch von Tracy Scott Wilson, Hauptrolle Jennifer Hudson, Respekt Anna Wollner, bei der ich mich herzlich bedanke, danke dir.
Sehr gerne.
Ist genauso enttäuscht wie ich, weil das einfach kein Denkmal ist für die Queen of Soul, die wir jetzt natürlich selbst hören mit ihrem Lied, das ja jetzt auch gewählt wurde zum allerwichtigsten Popsong aller Zeiten und da ist durchaus was dran. Respekt. Radio 1 vormittags, das Filmmagazin, jetzt also hier in der 1, in dem schönen Restaurant im Hauptstadtstudio. Und wir reden über einen Film, der bei mir große Sehnsucht geweckt hat. Als ich den jetzt gesehen habe, hatte ich sofort das Bedürfnis, wieder nach Florenz zu fahren und dieses Museum zu besuchen, das da erkundet wird. In dem Film, in den Uffizien, also eines der wichtigsten Kunstmuseen der Welt mit einer großen, ehrfurchtsgebietenden Geschichte. Aber das Schöne an diesem Film ist, und das entspricht dem Geist auch des Direktors, der damit porträtiert wird, es soll ihm keine Ehrfurcht erwecken, sondern Lust machen, in das Museum zu gehen, die Kunstwerke zu entdecken und die Menschen, die täglich mit diesen Kunstwerken umgehen. Beneide so ein bisschen die beiden Regisseure, die Chance hatten, dort von morgens bis abend zu sein, auch hinter den Kulissen dieses Haus zu entdecken. Es sind sehr erfahrene Menschen, wenn es darum geht, Kunst ins Kino zu bringen. Da haben sie schon viele wichtige Filme gemacht. Corinna Belt zum Beispiel über Gerhard Richter, preisgekrönter Film. Und der Mann, der jetzt mir hier gegenüber sitzt, natürlich auch schon sehr, sehr viele gemacht. Zuletzt Symphony of Noise über Matthew Herbert, den großen Klangkünstler. Jetzt also ein Film über die Uffizien von Enrique Sanchez-Lange und Corinna Belz. Hallo Enrique, schön dich wiederzusehen.
Hallo.
Du hast mir von dem Projekt ja schon viel erzählt. Sowas macht man ja auch nicht aus dem Handgreif. Also das war eine sehr, sehr lange, sehr intensive Arbeit. Ihr seid beide dorthin gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach an die Tür klopft und sagt, ach, wir würden ja gerne einen Film über die Uffizien machen. Das muss schon irgendwie auch gut vorbereitet sein. Und habt ihr dann doch irgendwie offene Türen vorgefunden?
Ja, das war so in einzelnen Phasen. Der Start war tatsächlich einfacher, als man sich das denkt. Wir haben dem Direktor geschrieben, hatten einen Termin mit ihm vor 4 Jahren im Sommer, haben nicht nur gemerkt, dass der sehr offen dafür ist, sondern dass der auch das versteht, was wir da machen wollen. Dass wir nicht einfach nur ein paar Mal kommen wollen und dann ist der Film fertig, sondern dass wir da richtig 1,5-2 Jahre in dieses Projekt Uffizien eintauchen wollen. Und dann war es so, dass wir 1 Jahr lang immer wieder hingefahren sind, zum Teil auch 14 Tage jeden Tag dort waren. Und das war die eigentliche Arbeit, das Vertrauen der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, die wirklich auch dieses Haus ausmachen.
Es ist ein wunderschönes Haus auch. Es war eine ursprünglich Verwaltungsgebäude, deshalb ja Offizien, Office, also Büros waren es ja im Grunde genommen, die dann sehr früh schon im 16. Jahrhundert zur Kunstsammlung wurden. Und ich finde es sehr schön in eurem Film, dass ihr natürlich die Lebendigkeit des heutigen Hauses zeigt, aber immer wieder es auch schafft, doch Schneisen in die Vergangenheit zu schlagen. Man erfährt, wenn man nichts weiß über die Offizien, sehr, sehr viel über den Ursprungsort, über diese Sammlung.
Ja, das war gar nicht so einfach, dafür die richtige Form zu finden, weil wir wollten auch viel eben von dem, was da heute passiert, beobachten, zeigen, was wie so ein Museum lebt, was auch hinter verschlossenen Türen passiert, aber auch, was man heute tun muss, um eben so eine Sammlung, die 450 Jahre alt ist, dem auch sehr jungen Publikum heute im 21. Jahrhundert nahezubringen.
Und dafür habt ihr eben diese Lichtgestalt gewissermaßen des Direktors, der noch gar nicht so lange im Amt ist, seit 2015 ist er dabei, ein Deutscher, Eike Schmidt, der hervorragend Italienisch spricht, Englisch, aber eben auch Deutsch, klar. Und der ja wirklich so einen neuen, frischen Wind reinbringt. Ich glaube, das ist für euch natürlich auch günstig gewesen, jetzt nicht eine uralte Geschichte zu erzählen, sondern mit ihm quasi auch so ein bisschen den Staub da aufzuwirbeln.
Ja, das war ein ganz großes Glück, weil der wirklich ja auch angetreten ist mit neuen Ideen und ist auch einfach eine Persönlichkeit, die sehr, sehr viel anschiebt, die eben auch ein toller Kunsthistoriker ist, aber eben auch ein großer Kulturmanager und jemand ist, der auf jede Baustelle geht, auch jede buchstäbliche Baustelle. Und das kannten viele aus dem Haus gar nicht. Und der hat da ganz, ganz viele Sachen angeschoben. Und das war für uns, für die Drehphase natürlich großartig.
Und neue Hängungen, zum Teil habe ich es auch schon gesehen. Andere Sachen sind ja jetzt in Bewegung. Also die Wände farbig zu gestalten, eine meditative Ruhe herzustellen im Leonardo-Saal zum Beispiel. Das sind ja alles so Ansätze von ihm. Das ist ja auch ein Film über die Entstehung dieser neuen Räume. Auch wieder ein Glücksmoment. Ihr geht jetzt nicht nur durch die Räume, wie sie eben seit Jahrhunderten zu sehen sind, sondern wir sind immer wieder dabei, wie überlegt, wo kommt das Bild jetzt vielleicht hin, wo könnten wir diese Statue platzieren. Also ihr seid innerhalb dieser Prozesse ja dann auch Zeugen einer großen Wandlung.
Ja, und da wird ja auch spürbar, das ganze Museum hat sich natürlich über Jahrhunderte gewandelt, in vielen Jahrhunderten mit sehr viel langsameren und kleineren Schritten. Jetzt eben passiert ganz viel und auch mit großem Tempo. Aber ein Museum ist nicht eben etwas, das stillsteht. Das ist den Grundstock der Sammlung schon so lange gibt, heißt nicht, dass das immer alles so ausgesehen hat. Und das wird einem dann natürlich hoffentlich auch bewusst.
Wie war das für euch überhaupt dabei zu sein? Also man sieht ja eine Szene, die man nie wieder drehen wird übrigens. Wenn also der Tizian, die Venus da umgehangen wird, dann wird sie aus dem Rahmen rausgenommen. Wird man nie wieder sehen. Er steht dann da so an der Wand. Ihr seid dabei. Ihr wisst, das ist jetzt ein historischer Augenblick.
Ja, das fing schon mit praktischen Dingen an, dass obwohl wir monatelang immer wieder wussten, irgendwann kommt dieser Augenblick, dass dieses Bild ausgerahmt wird, was selbst bei einer Umhängung ja normalerweise nie der Fall ist, war es unheimlich schwierig hinzukriegen, den genauen Termin zu wissen und dann entsprechend die Reise dorthin zu planen. Und wir sind dann schließlich mit Mut zum Risiko mit einem Zeitfenster von wenigen Tagen hingefahren und haben das auch relativ spät organisiert, wussten aber bis zuletzt nicht, ob das in dieser Zeit noch passiert. Auch als wir da waren, hieß es ein paar Mal, nee, das klappt jetzt doch nicht, wir sind noch nicht so weit, das passiert das nächste Woche, wo wir dann wieder weg gewesen wären und gar nicht gekonnt hätten und so weiter.
Ausgerahmt heißt also das Fachwort. Habe ich jetzt noch was gelernt bei dir? Also das jetzt hilft sicherlich sehr die Tatsache, dass du sehr gut Italienisch sprichst. Du hast spanische Wurzeln, sprichst aber auch sehr gut Italienisch. Denn du redest ja nicht nur mit dem Direktor oder ihr redet nicht nur mit ihm, sondern da kommen Wärter vor, die unheimlich schöne Sachen sagen, die das wirklich sehr, sehr ernst nehmen, dass sie dort arbeiten dürfen. Dieser unglaubliche Bibliothekar, der sagt, ich bin hier in der Bibliothek geboren, da wird er wahrscheinlich auch sterben, der auch so ein guter Geist ist und so eine Klugheit reinbringt. Also all die Menschen, die da arbeiten, Restauratoren, Restauratorinnen, sind ja Bestandteil dieses Ensembles.
Das war überhaupt für uns großartig zu sehen, dass eben nicht nur die gelernten Kunsthistoriker sich unglaublich mit diesem Haus identifizieren, sondern jeder an seiner Stelle nicht nur da eine sehr lange Verweilzeit hat, da arbeitet niemand nur mal 3, 4, 5 Jahre, sondern da haben wir viele Leute getroffen, die schon 35 Jahre an den Uffizien sind und ganz, ganz viel dort erlebt haben, aber vor allen Dingen auch zu jedem Werk eine eigene Beziehung haben. Und das fängt bei den Wärtern, aber auch schon bei den Hausmeistern an. Und dadurch können die auch wirklich was sagen dazu und haben auch eine Vision, wie man dieses Museum, wie man dieses große Mosaik dieser vielen Werke ihres Erachtens erfassen soll.
Und so entsteht wirklich so eine Art Konzert der Stimmen über die Offizien. Und wir reden auch gleich weiter über diesen Film in den Offizien. In den Offizien, der neue Film von Corinna Belz und Enrique Sanchez Lunch, der unter anderem gemacht hat Rhythm Is It, schon sehr lange her, das Reichsorchester, jetzt also zusammen mit Corinna Belz die Offizien erobert und uns sehr, sehr nahe bringt. Und es ist natürlich ein sehr vielschichtiger Film. Zum einen das Haus, auf der anderen Seite auch ein Film über Florenz. Denn man begreift einfach, welche Bedeutung dieser Ort für die Stadt hat. Und ihr zeigt immer wieder, das finde ich sehr schön, auch die Außenansicht oder Blicke aus dem Fenster, was man gern macht, wenn man dort ist übrigens, liegt da ziemlich hoch. Also ihr nehmt die Stadt mit hinein und zeigt diese Widerspiegelung von innen und außen, die zu den Offizien ja auch wirklich gehört.
Man muss natürlich auch dieses Museum in dieser Stadt verorten. Und jeder, der zu den Offizien kommt, geht ja irgendwie durch die Innenstadt. Man wirkt sich darauf zu. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass es sehr schwierig ist, so Außenbilder zu zeigen, weil es eben nicht so auf der Wiese steht. Das ist nicht wie der Louvre irgendwie erfassbar von allen Seiten. Und das ist so richtig eingebaut und von den Außenseiten erkennt man es kaum wieder. Und es ist eigentlich nur der Innenhof, der so wahnsinnig charakteristisch ist und den man nicht vergisst, wenn man dann einmal da war. Und aber einfach auch diese Beziehung herzustellen und auch mal so den Kopf durchzulüften, indem man mal rausgeht, das war uns sehr wichtig.
Das Licht, das hineinstrahlt, auch das spielt eine große Rolle, auch bei den Überlegungen, wo hänge ich was hin. Damit sind wir nämlich jetzt endlich noch mal bei den Kunstwerken selbst, wie die wiedergespiegelt werden. Ich finde es sehr schön, dass ihr immer wieder so Leute mit reinnehmt, die die Bilder erklären. Ganz unterschiedliche Museumspädagogen, die also auch unterschiedliche Ansprechhaltungen haben, aber die Kunstwerke selbst auch zum Leuchten kommen. Und da habt ihr auch eine Art Auswahl getroffen. Also es ist keine Vollständigkeit. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man alles sieht. Ich glaube, zum Beispiel Michelangelo kommt nicht vor bei euch, aber natürlich sehr viel Botticelli, überhaupt trotzdem sehr viel Renaissance. Und ihr versenkt euch ja wirklich in den Bildern. Ihr nehmt euch dann wirklich auch die Zeit, bei allem, was ihr erzählt, immer wieder die Bilder zum Tragen zu bringen.
Ja, wir haben uns von vornherein immer wieder Listen gemacht, welche Bilder wollen wir als Protagonisten sozusagen featuren. Und da war von vornherein klar, da werden sicherlich einige berühmte sein, die man dort erwartet, auch von berühmten Malern, von denen man weiß, deren Werke sind dort. Aber eben auch nicht alles nur Highlights, sondern eben auch ganz unbekannte Raritäten, die wir aber mindestens genauso sehenswert finden. Und haben dann eben im Prozess dessen mal hier und da ein bisschen korrigiert, weil sich eben Dinge ergaben, weil wir wollten ja auch nicht einfach nur Bilder zeigen, sondern die auch einbinden in diese verschiedenen Handlungsstränge, die wir da haben oder durch Personen, die wir begleiten. Und dadurch können wir eben auch so Dinge wie Andrea Commodis Engelsturz zeigen und uns da rein versenken. Ein Bild, das aus dem Barock ist, aber eine unglaubliche Modernität hat und uns so unmittelbar berührt und tatsächlich jahrhundertelang im Depot lag, bis es jetzt erst durch die Erschließung neuer Räume, durch den neuen Direktor, wirklich auch einen Platz im Museum in der für die Zuschauer sichtbaren Sammlung hat.
Man erfährt dann zum Glück auch den Kontext. Man weiß, warum hängt dieses Bild dort und dieses Bild dort. Welche Korrespondenzen gibt es auch? Das erzählt ihr mit. Also die Kunstwerke treten ja auch in einen Dialog in so einem Museum. Und das bringt mich jetzt zur letzten Frage. Es gibt wunderbare Filme, andere auch wunderbare Filme über das Kunsthistorische Museum in Wien. Dann natürlich National Gallery von Frederick Wiseman, ein Großmeister des Dokumentarfilms, das Beobachten. Was meinst du, ist euer konkreter Ansatz? Was unterscheidet auch die Offizien natürlich von anderen Museen? Was gibt euch die besondere Farbe, die besondere Strategie auch? Also was unterscheidet die Offizien vielleicht von allen anderen großen Museen dieser Welt, von allen anderen großen Museen dieser Welt, über die ja auch schöne Filme gemacht wurden?
Die Offizien sind eben so eine geschlossene Sammlung, die ja nach dem Aussterben der Medici Anfang des 18. Jahrhunderts kaum erweitert worden ist. Und das ist erstmal eine absolute Einzigartigkeit. Und dann diese Unterbringung in diesem einzigartigen Gebäude, in das sich die Sammlung dann so über die Jahrhunderte reingefräst hat. Denn ursprünglich, wie gesagt, im Bürogebäude, dann hat man oben den zuerst offenen Galeriegang überdacht, hat dann da die ersten Kunstgegenstände aufgestellt, hat die Tribuna gebaut, so als einen Kostbarkeitenturm. Und dann ist das immer größer geworden bis jetzt. Ist es wirklich fast das ganze Gebäude, das jetzt Museum ist. Und das ist wirklich was sehr, sehr Eigenes. Die Geschlossenheit der Sammlung, die Konzentration auf italienische Renaissance, aber dass man diese Geschichte, dass die Medici gesammelt haben, dass es damit losgegangen ist, dass man das auf keinen Fall weglassen kann, wenn man diesem Museum mit einem Film irgendwie gerecht werden will.
Und diesen lebendigen Organismus, Offizien, kann man in allen Verästen Verästelung mit allen Adern in diesem Film ganz wunderbar nachvollziehen und begreifen, bis hin zu den Fragen, wie bekommt man Gelder von den Sponsoren, was muss man denen anbieten, was muss man denen zeigen, damit dann auch irgendwann das Geld dann fließt, wie lenkt man die Besucherströme, wie kann man Leute faszinieren, all das kann man in diesem Film sehen und dazu, und das ist eben wirklich so wichtig, die Menschen, die diesen Organismus am Leben erhalten. Bedanke mich sehr herzlich bei Enrique Sanchez-Lunch. Er hat zusammen mit Corinna Belz den Film gemacht, In den Offizien, und mit euch gemeinsam können wir durch diese fantastische Sammlung wandern. Dankeschön.
Danke auch.
Radio 1 vormittags, das Filmmagazin. Wir wenden uns jetzt wieder der schönen Welt der Streamingdienste zu. RTL Plus, früher TV Now, liefert eine Serie, von der ich denke, dass sie wirklich Epoche machen kann, so wie es damals auch der Film getan hat. Stonk, die Geschichte des irgendwie irrsinnigsten Medienskandals der Bundesrepublik. Eine Geschichte, die man sich nicht ausdenken kann, die aber bekanntermaßen so stattgefunden hat. Der Film damals ein riesen Welterfolg. Jetzt gibt es eine Serie, die sich in vielerlei Hinsicht davon kräftig unterscheidet. Warum nochmal diese Geschichte erzählt, wer muss der gefälschten Hitler-Tagebücher und vor allem wie es geschehen ist, das erzählt mir zum einen der, ich freue mich jetzt so, das sagen zu können, der Showrunner dieser Serie, was für ein schönes Wort. Er hat das Drehbuch eben mitgeschrieben, ist der Produzent und natürlich ein sehr geschätzter Kollege, Tommy Wosch. Hallo, hallo.
Hallo Knut, grüß dich.
Es ist ein Film, der natürlich auch lebt vom komödiantischen Spiel der Darsteller und Darstellerinnen. Das ist einmal der Fälscher selbst, Kujau, das ist Moritz Bleibtreu und dieser unglückselige Sternreporter Gerd Heidemann, der ist Lars Eidinger. Schön, dich mal wieder zu sehen. Hallo, hallo.
Ja, ich freue mich auch, Knut. Hallo.
Ich bin alt genug, um mich an diese Geschichte erinnern zu können. Wir waren im Osten, wir haben es mit einer gewissen Schadenfreude irgendwie auch wahrgenommen, dass ein so würdevolles Blatt wie der Stern, der sich meiner Meinung nach nie so ganz davon erholt hat, auf diese Geschichte reingefallen ist. Tommy, du bist ein bisschen jünger, 8 Jahre, glaube ich. Hast du es damals so wahrgenommen als einen Skandal, der wirklich die Medienwelt der alten Bundesrepublik durchgerüttelt hat?
Bei mir war es auch so, dass mir da eine gewisse Häme von meinen Eltern mitgegeben wurde. Also insbesondere mein Vater, der hätte jetzt den Stern nie gelesen, er hat den Spiegel nicht gelesen, damals gab es ja noch Quick und so, das hat er alles nicht gelesen, das war für den alles Teufelswerk, so Tittenblätter, die man nicht liest, und insofern hat er sich da diebisch gefreut, und als 13-Jähriger, der ich damals war, habe ich das dem Papa auch nachgemacht, dachte, was für Idioten, oder nee, ich war noch nicht im Stimmbruch, was für Idioten.
Wie war es bei dir, Lars, hast du schon irgendeine Beziehung zu dieser Geschichte gehabt?
Ja, ich glaube, ich mache mir was vor, wenn ich denke, ich kann mich da wirklich dran erinnern, ich war 7 Jahre alt. Ich habe immer gedacht, ich kann mich genau dran erinnern. Und ich weiß auch noch, dass irgendwann mal geisterte mal so ein Zitat von Stefan Effenberg rum, wo er gesagt hat, ja, das Einzige, was er jemals gelesen hat, waren die Hitler-Tagebücher. Also meine Eltern haben den Stern abonniert. Ich bin mit dem Stern groß geworden. Ich bin aber bis heute auch kein großer Freund, aber ich bin auch kein Freund des Spiegels. Ich finde es alles ziemliche Meinungsmache, und ich fühle mich da generell immer so extrem beeinflusst, dass ich eigentlich diesen Medien immer so aus dem Weg gehe. Ja, im Grunde war ich einfach noch zu jung, ehrlich gesagt, um da eine wirkliche Erinnerung dran zu haben.
Den Spiegel hat es inzwischen auch erwischt mit einem handfesten Skandal, der übrigens auch verfilmt wird. Wir aber gehen jetzt nochmal wirklich zurück in die 80er Jahre und erzählen diese Geschichte. 6 Teile sind es, Tommy, und ich weiß, dass das auch wirklich deine Idee war. Also du bist zur RTL gegangen, beziehungsweise zur UFA, das ist ja eine UFA-Produktion, und hast gesagt, ich will die Geschichte nochmal erzählen. Das muss ja ein sehr starker Antrieb gewesen sein, zumal, machen wir uns nichts vor, es ja schon eine ziemlich ultimative Fassung gibt.
Ja, also da kann ich nochmal zurückgehen. Wie gesagt, Anfang der 80er war ich 13 und fing so langsam an, mich politisch und geschichtlich zu interessieren, und da wurde mir erzählt, ja, da gab es mal eine schlimme Zeit in Deutschland und da gab es böse Leute, die Nazis, aber die gibt es heute alle nicht mehr. Also so richtig entnazifiziert hat sich das alles nicht angefühlt. Das ist für mich halt der Nährboden, auf dem diese Geschichte passieren konnte, und das finde ich das eigentlich Interessante daran, weil man da natürlich dann auch viel ablesen kann, was könnte noch passieren, was kann auch heute noch passieren. In meinem Wahlkreis haben 30% die AfD gewählt. Jeder Dritte ein Ausländerfeind. Job für die Gott.
Wir erleben ja den Mann, also diesen Journalisten, den Kollegen, wenn man so will, wie du ihn spielst, als jemand, der irgendwie schon innerlich darauf vorbereitet ist, da reinzufallen auf diese ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, kann ich mich nicht mehr erinnern, dass der offenbar so ein Liebhaber war, so von Nazi-Devotionalien-Kitsch, dass er schon durchaus eine Affinität hatte und deshalb vielleicht sogar schon bereit war für das, was ihm dann widerfahren ist. So spielst du ihn zumindest, finde ich.
Nein, das ist so gewesen. Also das würden wir, glaube ich, auch sonst nicht erzählen. Und das ist schon erstaunlich. Klar, also das ist das, was an dieser Figur interessant ist. Man kann es ja wirklich gar nicht glauben, dass jemand damit durchkommt. Und ich meine, die Geschichte, dass er über die Hitler-Tagebücher stolpert, hat auch unmittelbar damit zu tun, dass jemand überhaupt in diesen Kreisen verkehrt und sich mit Leuten austauscht. Das waren einfach Sammler. Ja, den Vorwurf, glaube ich, musste sich auch gefallen lassen. Also auch die Frage, warum sammelt man das eigentlich, ja? Oder woher rührt diese Faszination? Und das war auch was, was mich an dem Thema am meisten interessiert hat, weil Moritz von Uslar hat irgendwann mal zu mir gesagt, der Zweite Weltkrieg war in den 80ern so lange her wie heute, aus heutiger Sicht, die 80er Jahre. Und ich bin 76 geboren. Für mich sind die 80er Jahre wahnsinnig präsent. Ich bin dadurch sozialisiert worden. Ich habe eine unmittelbare Erinnerung daran. Wenn ich mir überlege, dass Leute meines Alters in den 80er Jahren eine ähnliche Erinnerung oder Verbindung zum Zweiten Weltkrieg hatten, dann war das wirklich die unmittelbare Vergangenheit. Und so jemand wie Gerd Heidemann, der steht da natürlich mittendrin. Und ich finde, das ist eine sehr gute Figur, um sich daran abzuarbeiten und sich zu fragen, inwieweit sind wir als Gesellschaft natürlich noch davon beeindruckt oder beeinflusst oder traumatisiert und inwieweit arbeiten wir uns bis heute daran ab. Ich bin eigentlich so groß geworden, dass mir immer gesagt worden, ja, aber das ist eine ganz andere Zeit und es ist eine ganz andere Generation und es hat ja mit uns nichts mehr zu tun. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wir tun gut daran, uns unserer unmittelbaren Vergangenheit zu stellen.
Also daran denkt man wirklich, wenn man den Film sieht, beziehungsweise die sechs Teile sieht, unentwegt. Man rechnet ja auch immer und überlegt, aha, wenn das der so alt ist, dann könnte er dabei gewesen sein. Ist ein wichtiges Element. Und was man auch natürlich nochmal begreift, ist, sie wollten auch reingelegt werden. Also man hat so das Gefühl, sie wollten dran glauben und deshalb haben sie dran geglaubt. Obwohl alle Hinweise ja aberwitzig sind. Diese Tagebücher sind eine miese Fälschung. Man kann im Prinzip nicht glauben, dass gestandene Journalisten darauf reingefallen sind, aber sie wollten es vielleicht?
Ja, ich glaube, sie wollten einfach das glauben, weil sie es glauben wollten, ganz genau so, wie du es sagst. Und dann ist aber noch ein weiterer Punkt, der uns natürlich komisch vorkommt, ist, dass das Papier nicht überprüft wurde. Aber das ist eigentlich logisch. Die sind nicht davon ausgegangen, dass jemand so blöd ist, dass er nicht das Papier aus der Zeit nimmt. Für sie war eigentlich das große Geheimnis, ob man die Schrift ordentlich nachmachen kann. Und das haben sie ja prüfen lassen, leider auch nur relativ rudimentär, weil sie eben auch keine ganzen Tagebücher rausgeben konnten und durften, damit eben keiner weiß, dass es Hitler-Tagebücher gibt. Also es gab auch den einen oder anderen Fallstrick, aber im Prinzip war es wirklich so, sie wollten es unbedingt haben.
Und sie haben es bekommen und damit diesen handfesten Skandal, der beschrieben wird in diesen sechs Teilen bei RTL Plus, also Streamingdienst, und das ist jetzt auch schon möglich. Ab 30. November laufen die sechs Teile dort, können gestreamt werden, Anfang nächsten Jahr. Jahres dann auch linear wahrscheinlich im Fernsehen zu sehen. Und wir reden auch gleich weiter über Faking Hitler. Faking Hitler, sechs Teile, die jetzt zu sehen sind im Streamingdienst RTL Plus über den großen Sternskandal, also über die Hitler-Tagebücher, die gefälschten Tagebücher. Lars Eidinger spielt die Hauptrolle, zeigt einen Mann, finde ich, der so ganz verschiedene Eigenschaften hat, der auch nicht nur eine Karikatur ist. Das ist er durchaus auch. Er hat was Schmieriges, irgendwie auch so ein Retro-Charme natürlich durch die 80er Jahre. Aber auf der anderen Seite hat er auch was Verschlagenes und manchmal hatte ich sogar das Gefühl, du spielst ihn so ein bisschen wie einen Komplizen, trotz alledem. Irgendwie verstehst du, glaube ich, auch seine existenzielle Not, in der er auch ist. Er macht das ja nicht nur aus Spaß, sondern er braucht dieses große Ding für seine Weiterexistenz.
Ja, ich sehe darin immer so ein bisschen meine Aufgabe als Schauspieler, also einfach dem nachzuspüren und zu sagen, inwieweit kann ich mich denn mit so jemandem identifizieren und wie viele Anteile hat er eigentlich auch an meiner Persönlichkeit oder den Zuschauer auch natürlich einzuladen, sich in dem wiederzuerkennen. Auf der anderen Seite verbietet sich's, finde ich auch, die ganze Zeit immer noch die eigene Sicht, also meine Sicht auf die Person mit einfließen zu lassen. Also ich habe das damals in der Schule gelernt, wenn man eine Interpretation macht oder eine Analyse, dann beschreibt man erstmal, was da los ist und am Ende kann man vielleicht noch seine eigene Meinung einfließen lassen. Aber das kennt man ja auch aus dem Journalismus, die ganze Zeit alles jetzt einzufärben mit meiner Meinung, das finde ich nahezu grenzüberschreitend. Ich kann dir zwar jetzt sagen, was ich von dem halte, aber das hat in meiner Darstellung nichts zu suchen. Und das genieße ich auch, ja, dass ich sagen kann, in dem Moment versuche ich wirklich nur zu begreifen, warum macht er das und aus welcher Logik heraus agiert er. Und wenn ich das schaffe, nachvollziehbar zu machen, dann ist schon viel gewonnen, ja, weil vieles von dem, was der Gerd Heidemann macht, verstehe ich ja auch erstmal gar nicht. Also, und ich finde es sehr interessant, dass du das beschreibst, weil ich glaube auch, dass es einen Teil gibt, oder sagen wir mal so, wenn man den Gerd Heidemann unter Hypnose setzen würde und würde fragen, sind die Tagebücher gefälscht? Würde sagen, natürlich sind die gefälscht. Ja, und man fragt sich dann aber, was führt dazu, dass er so unbedingt daran glauben muss? Oder was lässt ihn alle Zweifel übersehen? Ja, weil so bewundernswert oder unterhaltend, auch dieser Konrad Kuja hatte einen wahnsinnigen Unterhaltungswert und davon lebt auch diese ganze Serie, so eine diebische Freude auch als Zuschauer dabei zu entwickeln, wie der die alle an der Nase herumführt.
Und auch übrigens, wie immer Oates bleibt, Pröter spielt. Also so mit so einer Verschlagenheit und so einer Frechheit, die ihm wirklich sympathisch ist, die ihn einnimmt für ihn. Weil er ist ja derjenige, der die Mächtigen, die großen Meinungsmacher aufs Glatteis führt. Aber du hast ja Stonck gerade erwähnt, das war eine wirklich großartige Mediensatire, die ja keinen Anspruch erhoben hat, dokumentarisch zu arbeiten. Wohingegen, ich fand, die Serie hat auch ihre erfundenen Elemente, da kommen wir noch drauf. Aber mir erschien sie schon dokumentarischer, vielleicht näher an den Vorgängen dran, zumal auch mehr Platz und Zeit ist bei sechs Teilen.
Nehmen wir mal die Szene, die bei Stonck so ikonisch ist, wo Götz George mit den Tagebüchern auf den Tisch bringt und die präsentiert, die war in der Realität anders. Heidemann war vieles, aber war kein Poser. Und in der Realität hat man ihm die Bücher in die Hand gedrückt. Er guckt so ein bisschen schäl und als wenn er schon wüsste, was da kommt. Und dann sagen noch andere Reporterkollegen, Mensch Gerd, jetzt halt mal die Bücher hoch. Du weißt doch, wie ein gutes Bild geht. Und dann macht er das halt irgendwie super gespielt, auch von Lars. Wenn man das mit Stonck vergleicht, Stonck hat für die wirklich durchschlagende, komische Wirkung, die dieser tolle Film hat, einfach drauf verzichtet, insbesondere Kuja auch in seinen Untiefen zu beleuchten, weil schlussendlich hat der Typ wissentlich oder unwissentlich, ich gehe davon aus, wissentlich Geschichtsrevisionismus betrieben und wenn es so durchgegangen wäre, es wäre einfach eine totale Katastrophe gewesen. Nicht nur für die Opferfamilien, sondern auch für die deutsche Gesellschaft und für die Leute, die dann sich selber nochmal hätten Persilschein ausstellen können im Sinne, ja, wenn der Führer das alles nicht wusste, ja, wie sollte ich denn das dann eigentlich wissen? Also eine komplett Katastrophe.
Du hast eben auch mit erfunden, es gibt also Stränge, die nicht der Realität entsprechen, diese Geschichte von Ulrich Tukur, der Professor, der wo die Tochter dann als Sternmitarbeiterin, die auch erfunden ist, herausfindet, der war einer Waffen-SS und nun überlegt, wie loyal bin ich ihm gegenüber. Warum so eine Erfindung? Die Geschichte ist doch auch spannend und aufregend genug. Wozu brauchst du diesen Hintergrund dieser erfundenen Geschichte?
Für mich war die Geschichte nicht spannend genug, weil da fälscht einer ein paar, ja, es ist so, da fälscht einer ein paar Tagebücher und der andere kauft die, das ist eigentlich schnell erzählt. Das, was mich angetrieben hat und wie gesagt schon als kleiner Junge angetrieben hat, ist wirklich die Frage, wie viele Nazis gibt es eigentlich bei uns in der Gesellschaft? Ist das, was mich heute noch antreibt, bei jedem Auto, wo irgendein Aufkleber drauf ist, böse Onkels oder ist böse Onkels drauf, oder weiß man, da ist ein Nazi drin, steht Rammstein drauf, muss man nur mal gucken, ob der vielleicht Lone Star Klamotten anhat. So gehe ich durchs Leben. Und die Hauptfrage ist ja dann auch nicht nur die große Gesellschaft, sondern sagen wir die kleinste Zelle, also die Familie, und das ist das, was mich auch noch sehr beschäftigt hat, ne? Für so Fragen wie, was hat denn der Onkel Johann da eigentlich für eine Uniform an? Und dann muss so Antworten wie, ach ja, der hat ja einen Eid geleistet, nicht? Also der war ja Soldat und so. Und das war mir unheimlich wichtig, dass man diesen Teil eben auch mit unterbringt.
Zumal ist das vergegenwärtigt, was Lars gerade beschrieben hat, nämlich diese ungeheure Nähe, die wir vergessen. Das sind alles Menschen, die sind durch den Krieg gegangen und der Krieg wirkt nach. Und das wird durch diese Geschichte, finde ich, nochmal ganz deutlich, wie natürlich auch man sich die Frage stellt heute, wir leben ja in ganz anderen medialen Zeiten. Die Medien verlieren Vertrauen, wir haben das digitale, mediale Geschehen, wo also Leute unheimlich schnell reagieren können. Also wir leben in einer ganz anderen medialen Welt. Was hat so eine Geschichte wie die vom Stern dann vielleicht uns auch zu sagen?
Ein Fälscher hätte heute möglicherweise diesbezüglich bessere Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kann man heute natürlich leichter recherchieren, hätte also wiederum schlechtere Möglichkeiten. Der für mich ganz entscheidende Punkt ist aber, wird es wirklich anders laufen? Nein, wird es nicht, weil ein Hitler-Tagebuch immer noch die Faszination ausüben würde, die es damals ausgeübt hat. Und solange wir nicht irgendwie so einen ganz grundsätzlichen Ekel gegenüber solchen Sachen und gegenüber solchen Menschen haben, und zwar in der Breite, wird es immer wieder passieren.
Da hast du noch eine letzte Frage, ganz einfach an dich als Schauspieler in dem Falle. Ich habe ja schon gesagt, das Ganze hat so einen Retro-Charme. Es gibt noch keine Handys, man recherchiert noch völlig anders. Alles ist Papierarbeit auch noch. Und ich frage mich dann, wie war es für dich auch als Schauspieler, so eine Zeit zurückzugehen mit diesen komischen Klamotten? Du bist ja auch bekannt für einen exzentrischen Kleidungsstil manchmal. Also ich könnte mir vorstellen, das hat auch einfach in ganz einfachen Sinne Spaß gemacht, das in dieser Welt so unterwegs zu sein, die eine wirklich sehr vergangene ist.
Ja, das hast du gut beschrieben. Ja, das hat wirklich was Lustvolles. Und wie gesagt, ich bin ein Kind der 80er für mich. Ich bin eigentlich bis heute extrem davon geprägt. Und natürlich, da wird man auch nostalgisch. Und da gab es auch einen anderen Umgang natürlich mit Nikotin und überhaupt. Die sind ja auch ständig besoffen gewesen. Also ja, das finde ich schon interessant. Es ist auch in gewisser Weise wie so ein Sehnsuchtsort. Das merke ich schon. Also weil da mit einer anderen Unbedarftheit vorgegangen war. Aber also viele Sachen, die wir heute in Frage stellen, und das ist ja auch ein Thema zum Beispiel, Beispiel, was so Männerdominanz anging, da erschrickt man ja förmlich, mit welcher Selbstverständlichkeit da wirklich noch hochgradig frauenfeindlich auch argumentiert wurde. Da bin ich ganz froh darum, dass wir uns heute da weiter bewegt haben.
Peking Hitler, ab nächster Woche, ab 30. November, kann also gestreamt werden, RTL Plus, und dann Anfang nächsten Jahres lineare Ausstrahlung. Ganz herzlichen Dank dem Showrunner Tommy Walsh. Danke dir.
Danke dir. Danke, Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Das Schwarze Quadrat ist eine deutsche Komödie von Peter Meister, sein Regiedebüt übrigens. Wir haben diesen Film vorgestellt mit Starbesetzung im schönen Mittwoch von Radio 1. Jetzt ist dieser Film endlich im Kino zu sehen. Und in diesen Zeiten, wo wir ja doch nicht so wahnsinnig viel zu lachen haben, ist es erstmal eine erfreuliche Nachricht. Eine deutsche Komödie, die wirklich lustig ist, die einen ganz eigenen, auch ziemlich schwarzen Humor hat, die Tempo hat, aber auch so einen gewissen Tiefgang, über den wir jetzt auch gleich reden können. Mit einem der Hauptdarsteller, Jakob Mantschitz, ist dabei, Sandra Hüller ist dabei, und zu sehen in diesem Film ist Bernhard Schütz, den wir bestens kennen, natürlich auch von der Volksbühne und von vielen Fernseh- und Filmproduktionen. Hallo Bernhard, grüß dich.
Hallo Knut.
Wo erwische ich dich gerade? Du arbeitest ja auch im Augenblick, ne?
Im Moment bin ich mal gerade zu Hause. Ansonsten bin ich in Krakau manchmal und in Barcelona gerade.
Was drehst du da?
Arbeiten. Einmal die zweite Season Barbarians und den Barcelona-Krimi, wie der Name der Stadt schon sagt.
War jetzt eben bei uns im Kino in dieser Komödie, und ich muss dir sagen, wir wollen jetzt gar nicht zu viel verraten, aber wir können ja sagen, im Kern steht ihm wirklich dieses berühmte Gemälde, Ikone der Kunst des 20. Jahrhunderts, Mlewicz, dieses schwarze Quadrat, das klaust du zusammen mit Jakob Mantschitz. Ihr seid also Kunstdiebe, können aber gleich dazu sagen, dass du vielleicht sogar noch mehr Motive hast als einfach nur das Geld, 60 Millionen, was immer das Ding so kostet, sondern es ist vielleicht auch so eine Art Rache des verkannten Künstlers?
Ja, was die Lust an der Fälschung und mit dieser kriminellen Energie sozusagen die Rache an der Kunstwelt und an den Museumsdirektoren sozusagen. Normalerweise sind ja die Schöpfer dieser Meisterwerke oft bettelarm oder in prekären Verhältnissen lebend gewesen, werden eigentlich von der Kunstwelt nicht verstanden. Und der Fälscher, der hat diese Meister bis in die letzte Pore verstanden und kann sozusagen seine Rache ausüben, indem er dann sehr viel Geld damit verdient.
Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt schwierigere Aufgaben für Fälscher, als das berühmte schwarze Quadrat zu kopieren, ne?
Na, wenn man es genau anguckt, ist es doch ganz schön schwierig. Also da die richtige Mischung und Risse und Alter, und die, das ist ja auch leicht versetzt, leicht schräg. Die schwarze Quadrat ist natürlich eine Sensation gewesen, sozusagen im ästhetisch-analytischen Sinne, weil es eben weggeht vom Gegenständlichen, von der Figur, also vom Kaiser und König, der verantwortlich zu machen ist, hin zu der Konstruktion dahinter. Also es macht klar, was dahinter liegt, wie die Struktur aufgebaut ist. Das wird den Leuten, die da auf dem Kreuzfahrtschiff sozusagen modernes Leben von Entfremdung führen, in ihren Jobs, weil sie im Grunde ja nur so rumeiern und nichts zu tun haben, wirklich. Das ist sozusagen das Enzym, was sie in Bewegung setzt.
Jetzt hast du schon wunderbar beschrieben, finde ich, zum einen die kunsthistorische Bedeutung dieses Quadrats, also die totale Ablösung von der Wirklichkeit, zum anderen aber auch, was es auslöst. Also ihr seid zusammen, also diese beiden Diebe, auf diesem Kreuzfahrtschiff, und jeder will irgendwie aus unterschiedlichen Gründen, ganz klassische Komödienkonstruktion übrigens, an dieses Ding irgendwie ran. Und für jeden könnte es etwas verändern, dieses Gemälde. Das hat eben wirklich eine traditionelle Haltung mit Screwball-Comedy, Dialogen, einer Schnelligkeit, einem Witz. Ich kann mir vorstellen, nicht einfach zu drehen, aber dann doch auch mit Spaß, immer auf diesem Schiff zu sein und immer dieses Tempo halten.
Das Buch war vom Blattspielen erstmal, und dann ist aber natürlich so, dass man immer rausfinden muss, ähnlich wie bei Eichwald-MDB oder sowas, wie kommen Menschen dazu, sowas dann so zu tun? Also man hat ja sozusagen nur das äußere Phänomen, Leute tun etwas, und wie kommt man dahin mit der Psychologie? Und das ist eigentlich die Arbeit, und das konnten wir machen. Das hat natürlich immer damit zu tun, dass man alles bitter, bitter ernst nimmt. Ja. Was da passiert. Das ist einfach die einzige Regel.
Und das machst du mit deiner Figur, die so eine melancholische Grundierung hat, wirklich ganz intensiv. Also der lacht ja so gut wie nie in diesem Film. Er ist immer gebrochen, ihm geht alles auf den Wecker, was man gut versteht. Aber ich dachte auch, du nimmst diese Figur her als einen melancholischen Weltbetrachter, der im Grunde genommen keine Illusion mehr hat?
Na, der ist natürlich schwer beleidigt. Das muss man natürlich anerkennen.
Ja.
Und wäre eigentlich gern Künstler und hat natürlich diese Sehnsucht nach der Kunst, nach der Freiheit, nach der Liebe, nach der Auflösung, nach dem Erotischen, nach dem Verglühen im Moment, das Parteihafte, der Überfluss, der Luxus, das Tanzen. Deshalb ist auch diese Tanzszene da so reingerasselt. Und gleichzeitig ist man aber derartig beschränkt, dass man in irgendwelchen Lüftungsschächten abhängt und eigentlich nicht weiß, wieso man da eigentlich reingeraten ist. Und das ist ja, was viele Leute erleben heutzutage. Einerseits diese großen Sehnsüchte und andererseits das, was man so tagtäglich so abfackelt.
Bernhard, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, dass eine zusätzliche Dimension des Komischen ja dadurch hineinkommt, dass du und Jakob Matschens also auf diesem Schiff irrtümlich für Double gehalten werden. Also die Leute glauben ja aus Versehen, dass ihr beide Double seid, und zwar von Elvis Presley und du von David Bowie. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und es gibt dann tatsächlich einen Auftritt, ihr müsst das ja dann irgendwie auch zeigen, wo du also David Bowie singst so unfassbar schlecht. Also ich denke mir, das ist ja auch eine Herausforderung. Es ist eine der traurigsten Szenen, glaube ich, die ich seit langem gesehen habe, wie du voller Angst da auf dieser Bühne stehst und irgendwas vor dich hinkrächzt. Und ich dachte mir dann wiederum, Bernhard, wieder der Tiefgang, es ist ja die Angst des Künstlers, die man ja vielleicht immer hat. Selbst wenn man gut drauf ist, seinen Text kennt, auf die Bühne geht, dieses Gefühl, ich mache hier irgendwas, was ich eigentlich nicht wirklich kann.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist eigentlich ein Albtraum, ja. Das ist die Frage, wie stürzt man ab? Also es gibt ja viele solche Nummern, wo dann die Leute dann trotzdem dann plötzlich gut singen. Aber das ist natürlich in dem Fall die Sache von Jakob Matschens mit seiner Elvis-Geschichte. Deshalb, ich musste scheitern. Es ging nicht anders.
Ja.
Das war der Befehl. Du musst echt scheitern. Und ich gehe bei der Szene auch immer raus aus dem Kino, wenn ich dann drin sitze, gehe ich mal weg.
Weil sie nicht frei von Peinlichkeit ist, ganz klar. Das ist ja eine Figur, die auf der einen Seite ganz klar ein Kunstdieb ist, ein Krimineller, auf der anderen Seite aber auch ein Verzweifelter, ein Suchender mit einer großen Sehnsucht. Eine sehr amüsante Komödie aus Deutschland, das Schwarze Quadrat. Im Mittelpunkt steht eine Ikone der Kunst des 20. Jahrhunderts. Ein Film mit Bernhard Schütz, für den ich mich sehr herzlich bedanke, und alles Gute dir natürlich. Dankeschön.
Ja, danke. Euch auch. Danke dir.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt mal wieder im wunderschönen Café Die 1 im Hauptstadtstudio, wo wir viele Gespräche jetzt wieder führen. Hier ist ein sehr gemütlicher Ort, um über Filme zu reden und über einen Film, der jetzt im Kino zu sehen ist. A Pure Place ist das Werk eines Mannes, der mit dem Film Der Bunker 2015 fast so etwas ausgelöst hat wie eine kleine Welle. Also des deutschen Horrorfilms, des deutschen Fantasyfilms. Ein sehr klaustrophobischer Film, über den wir damals gesprochen haben. Inzwischen würde ich sagen, fast schon ein Kultklassiker. Jetzt schiebt er einen Film nach, der durchaus auch was Klaustrophobisches hat, obwohl er ein ganz anderes Setting hat, eine ganz andere Geschichte auch erzählt. Freue mich erstmal sehr, dass wir uns wiedersehen. Herzlich willkommen, Nikias Kyssos. Hallo, hallo.
Ja, hallo Knut, vielen Dank für die Einladung.
Nikias, um das kurz noch zu erklären, also du hast einen griechischen Vater, eine deutsche Mutter, bist in Deutschland aufgewachsen, aber, und damit bin ich jetzt bei Griechenland, das ist doch offensichtlich eine griechische Insel. Am Anfang sehen wir auch diese Wahnsinnsmetropole Athen. Also auf den ersten Blick hatte ich das Gefühl, ich kenne ja diese Stadt auch ein bisschen, das ist Athen als Moloch, den du da benutzt. Also du kehrst im gewissen Sinne jetzt auch zu familiären Wurzeln zurück?
Ja, das kann man so sagen. Also dieses Projekt war dann wirklich für mich die Chance, irgendwie mit meinem deutschen-griechischen Hintergrund zu arbeiten. Wir sind auch früher immer auf eine Insel gefahren. Also regelmäßig so einmal im Jahr fahren wir nach Santorini, wo mein Vater herkommt, und waren dann später aber auch sehr oft in Athen, weil da die Familie hingewandert ist irgendwann. Und diese Gegensätze fand ich immer total interessant. Also diese immer noch recht laute, volle, dreckige, aber aufregende Stadt Athen, die eben genau dieses Molochartige hat, und dann im Gegensatz die Abgeschiedenheit der Insel, so die Essenz von dem, was man so unter Griechenland versteht, Licht, Meer, Sonne.
Da lernen wir ein Geschwisterpaar kennen, das sind Waisenkinder, Mädchen und Junge, die im gewissen Sinne entführt werden, gepackt werden und auf diese Insel verschleppt werden. Auf dieser Insel erleben wir dann diese gesamte Geschichte, du siedelst sie dort an, und wenn ich gesagt habe, Bunker, klar, ist ja schon der Name, also ganz düster, diese komische Welt, diese abgeschlossene Welt. Auch hier erzählst du von einer abgeschlossenen Welt. Was reizt sich daran auch so als Regisseur zu sagen, ich kreiere geschlossene Welten, die nach meinen Regeln funktionieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Ich glaube, was mich damals am Bunker natürlich gereizt hat, war, dass man auf sehr engem Raum eine eigene Welt gestalten kann. Also man kann die ganze Ästhetik, hat natürlich eine große Kontrolle, damals auch mit einem recht kleinen Budget, eine sehr große Kontrolle, diese Welt zu gestalten, auch damals mit meinem kreativen Team. Und jetzt ist diese Welt etwas größer geworden, etwas heller geworden, aber genau wie auch Sekten, sowas wie so Fantasiewelten sind, eben auf die Ausgeburt eines Gurus, der sich so seine eigene Traumwelt baut mit seinen Anhängern. So ein bisschen, habe ich das Gefühl, arbeiten auch Regisseurinnen teilweise, weil die sich auch ihre eigenen Welten bauen. Und das finde ich auch spannend. Also wenn der Film Film es irgendwie schafft, einen in eine eigene, etwas seltsame, ungewöhnliche Welt mitzunehmen.
Damit hast du schon beschrieben, worum es eigentlich geht. Es ist eine Sekte dort, eine Reinheitssekte. Gespielt wird der Sektenchef von Sam Lüwig. Das ist ein sehr eindrucksvoller, charismatischer, belgischer Schauspieler, der also so ein Reich geschaffen hat, das ein bisschen an Metropolis erinnert. Unten sind die knuffen, die schuften, die stinken, die sind dreckig. Und oben ist dann das Reich, wo sich ständig gewaschen wird. Also auch da interessiert mich natürlich, wie kommst du auf so ein Reich, wo die Seife gewissermaßen ein Heiligtum ist?
Ich fand das spannend bei religiösen Gemeinschaften, die so als Sekten agieren, auch bei religiösen Gruppen wie zum Beispiel Colonia Dignidad, wenn die selber etwas herstellen, was sie auch verkaufen. Also wenn es so einen wirtschaftlichen Hintergrund gibt. Und Seife als Kultobjekt, es ist mir einfach immer wieder begegnet in Waschritualen, in verschiedenen religiösen Riten, dass ich dachte, wäre es nicht interessant, diese Sekte produziert die Seife, hat Reinheit irgendwie als höchstes Ziel, weil das auch so was Schönes zwischen Körperlichkeit und Innerlichkeit hat. Ja? Also wenn man als Kind irgendwie was Schlimmes gesagt hat, und früher sollte man sich den Mund mit Seife auswaschen und so, diese Verbindung und auch diese bisschen perverse Situation, dass eigentlich die Schwächsten unten im Dreck dieses Kultobjekt für die anderen herstellen, so wie in so einem Sweatshop. Und da, weil du auch Metropolis sagst, das ist tatsächlich eine interessante Idee, weil man ja auch am Schluss dann diese Verbindung, diese etwas naive, märchenhafte Verbindung hat am Schluss. Ich glaube, Kapital und Arbeiter geben sich die Hand. Und so ein bisschen ist das ja vielleicht dann auch irgendwie so Schmutz und Reinlichkeit. Kommen irgendwie zusammen und sollen eben keine, sich nicht einander ausschließen. Und woran ich da eben auch denken musste, waren teilweise so Fabriken in China oder so, wo iPhones hergestellt werden unter teilweise wirklich unwürdigen Bedingungen. Und diese Arbeiter stellen ein Produkt her, was sie sich selber niemals leisten können und werden aber mit dem Gespräch Versprechen gehalten und so ähnlich ist das auch in dieser Gruppe. Wenn du genug arbeitest, wenn du dich hier reinwäschst, deine Schuld abarbeitest, dann darfst du irgendwann auch nach oben und ganz am Schluss winkt das Ziel sozusagen Elysion als Paradies für die Reinen.
Also Irina, das ist ja die Schwester eben dieser beiden, gespielt von Greta Bohacek, die ja hier den Aufstieg schafft. Sie durchschaut aber durchaus, was da los ist und wird zu so einer Art Kämpferin. Sie ist so eine Art Jeanne d'Arc, finde ich, in diesem merkwürdigen Imperium. Unten im Keller bleibt der Paul, das ist Claude Heinrich, den kennen wir übrigens ganz gut von dem Lindenberg-Film. Der spielt ganz toll übrigens den kleinen Lindenberg. Das macht er hervorragend. Die beiden jungen Schauspieler tragen das ganz enorm mit. Und was du da erzählst, zeigt das im Prinzip, dass man einem solchen System nicht entrinnen kann, weil es ja auch in uns reingreift, weil es demagogisch ist, oder dass man es eben doch auch durchschauen kann, wenn man ganz genau hinsieht.
Ja, also man kann es durchschauen, man kann sich auch dagegen wehren, aber auch am Ende bleibt es dann die Frage, ob selbst wenn man sich vielleicht vorübergehend befreit, ob daraus nicht irgendwie ein neues oder eine neue Sehnsucht nach einer Gemeinschaft erwächst und die Frage, wie sich diese bildet. Also in diesem Fall ist es ja um so eine Erlöserfigur aufgebaut, die den anderen die absolute Wahrheit verspricht, sie was wie so kolonialistisch aus dem Dreck holt. Er ist in einem fremden Land, er befreit aber die Leute da aus dem Schmutz und verspricht ihnen eben irgendwie die Rettung. Und das ist halt zutiefst pervers und vor allem für die Kinder in diesem Fall, die da aufwachsen und sozusagen keinen anderen Vergleich haben.
Und das ist ja nicht untypisch für deine Arbeit, also spielerisch mit Genre-Elementen umzugehen, das ist auch etwas, was sich, glaube ich, heraushebt, das ist was Besonderes, macht man in Deutschland leider nicht oft genug, finde ich. Was reizt dich daran so sehr? Also warum nimmst du das Genre so gern her?
Weil es eine Form von Grenzüberschreitung eigentlich in sich trägt, ja? Also das Transgressive, die Mischung zwischen dem, wovor wir Angst haben, dem, was wir uns einbilden, also Realität und Traum, das finde ich total spannend, auch auszuloten in Filmen. Und es gibt einem auch einfach visuell einfach eine viel größere Freiheit, habe ich das Gefühl. Also man kann ganz anders mit diesen Themen, die wir gerade angesprochen haben, umgehen, wenn man sie im Gewand des Genres erzählt. Und auch da interessiert mich dann sozusagen, wo Genre sich vielleicht mit, oder wo sich Genres treffen, wie im Bunker, wo irgendwie absurde Komödie und Horrorfilm und hier auch irgendwie dieses bedrückende Setting mit fast teilweise satirischen Elementen trifft. Und diese Begegnungen finde ich spannend.
Der neue Film von Nikias Chrysos, jetzt also im Kino zu sehen, A Poor Place, ist eine schöne Fantasy-Geschichte, ist aber irgendwie auch ein Horrorfilm, ist ein Film über das große Glück, nach dem alle suchen. Und die Enttäuschung ist letztlich dann schon eingeschrieben in den Körpern, denn es geht ja auch um Körperlichkeit, um Reinheit. Ganz herzlichen Dank dir.
Ja, vielen Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.